Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Michael, grüß dich auch.
Heute endlich die große Folge über die Medizingeschichte. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben drauf gewartet. Aber vorher die Frage, bist du noch im Fußballfieber?
Naja, es ist ziemlich schnell abgekühlt, das Fieber. Mit dem frühen Ausscheiden von Deutschland und Österreich.
Ja.
Und normalerweise brauche ich einige Spiele, bis ich die Namen drauf habe von den Spielern. Weil ich sonst auch nicht so ein großer Fußballfan bin. Ja. Aber die sind so schnell wieder ausgeschieden, dass ich die Namen mir gar nicht merken konnte. Also wie das Land, so die Mannschaft. Man darf ja nicht mehr Nationalmannschaft sagen.
Nein, also, ja, bitte. Wir haben hier gleich den Rassismus-Banner unten und muss man gleich aufpassen. Ja. Aber wir wollen heute das Politische nach hinten stellen. Wir wollen uns heute in die Rückschau begeben und zwar zu einem Thema, das dich schon seit jeher fasziniert und ganz, ganz viele andere offenbar auch. Im letzten Video haben wir gesagt, Mensch, wenn euch die Medizingeschichte interessiert, dann kommentiert doch einfach mal unter dem Video. Und das waren ganz, ganz viele Menschen, die das getan haben. Also ich war wirklich überrascht. Es scheint ein großes Bedürfnis zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen heute mal an. Und
Ich muss gestehen, Michael, ich habe mich da aus dem Fenster gelehnt.
Ja.
Weil ich habe gewusst, ich habe einen riesengroßen Atlas über die Medizingeschichte mit toll 1000 Illustrationen, mit Bildern, mit Texten.
Ja.
Und da habe ich gedacht, den schaue ich vorher nochmal an vor unserer Folge. Und dann muss ich gestehen, ist dieser Atlas wohl im Zuge von 3-4 Umzügen irgendwie im Altpapier gelandet. Leider. Mein Herz hat dran gehangen. Und ich habe gedacht, jetzt berufe ich mich auf diesen Atlas. Leider müssen wir es jetzt so machen.
Ja, jetzt kommt alles aus dem Gedächtnis und ich habe natürlich auch schon ein bisschen recherchiert. Ich weiß von der Medizingeschichte gar nichts, deswegen musste ich mich natürlich hinsetzen und habe mal ein bisschen geguckt, was gab es denn da so für Vorkommnisse, die ich persönlich spannend finde. Und ich bin dann auf einen Satz gestoßen. Also, in der Steinzeit haben Menschen anderen den Schädel aufgebohrt mit Feuerstein, ohne Betäubung. Und die meisten haben überlebt, zuverlässiger, und das ist jetzt der Punkt, als die Patienten im Krankenhaus des 19. Jahrhunderts. Also wie kann das denn sein? Ist das deshalb Quatsch oder stimmt das?
Na, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also die frühen Trepanationen, die wurden weniger aus medizinischen Gründen oder vielleicht aus psychiatrischen Gründen gemacht. Man wollte den bösen Geist rauslassen. Bei Schizophrenie beispielsweise, bei Epilepsie hat man gerne mal trepaniert. Und das Interessante ist, dass man wirklich bei Schädelfunden herausgefunden hat, dass früher trepanierte Menschen weitergelebt haben anscheinend, weil der Knochen verheilt ist. Man kann diese Knochenheilung dann ganz gut am Skelett wiedererkennen. Also anscheinend haben die noch lange, lange gelebt nach der Trepanation, ich weiß nicht, ob das so erfolgreich war, ob die bösen Geister wirklich rausgeflutscht sind durch die Löcher. Man wollte die Seele vielleicht befreien. Und ganz interessant, ich habe mich immer für die Seele interessiert, weil keiner weiß, wo die ist, ob es die gibt, wo die sitzt, die Seele. Aber trotzdem hat es mich beschäftigt und habe ich viele Menschen gefragt, vor denen ich hohe Achtung hatte, die vielleicht auch viel naturwissenschaftlicher so unterwegs waren. Und habe ich die gefragt, wo die Seele sitzt. Und ich wusste ja, da gibt es keine Antwort drauf. Ich wollte nur das Weltbild feststellen. Und da haben viele halt gesagt, im Gehirn sitzt die Seele. Dann hinterm Brustbein sitzt die Seele. Und ein Neurologe hat gesagt, die Seele sitzt im Darm, hat er gesagt, weil der Darm mehr Nervenzellen hat, mehr Nervenendigung hat als das Gehirn. Übrigens auch interessant, zurück zum Gehirn, wenn man das Gehirn operiert, da hat man keine Schmerzen. Man hat schon Schmerzen natürlich bei der Schädelöffnung, wenn die es früher mit dem Feuerstein aufgeschabt haben, das Gehirn, natürlich tut das weh. Und wenn dann trepaniert wird, das macht dann ein ganz komisches Geräusch, was du mir schon mal erzählt hast, was du erlebt hast.
Ich muss
kurz erzählen mit dem Magnum-Eis, mit der Werbung im Kino.
Ja, so klang das. Also als die meine Schädeldecke aufgemacht haben, ich werde es ja nie vergessen, der italienische Anästhesist sagte mir, I give you two Aperol Spritz. Hat das reingedrückt, ich habe mich echt entspannt gefühlt und das Nächste, was ich gemerkt habe, dass die auf einmal so eine Kreissäge wie aus, ja, das war so ein bisschen wie bei Saw, ich weiß nicht, ob du Horrorfilme geguckt hast, wahrscheinlich, dich schätze ich so ein, eher nein, aber das war ja so eine Horrorreihe aus den 90ern oder 2000ern und so ungefähr war das und dann haben die mir mit einer Kreissäge oder so einer
oszillierende Säge, ja.
Ja, und dann haben die mir, und dann hat das irgendwann so geknackt wie diese Werbung vom Magnum-Eis. Und also jetzt muss man sagen, lebe ich nicht in der Steinzeit und ich hatte Anästhetikum drin. Das hatten die ja nicht. Wie soll das funktionieren?
Ja, das wurde natürlich, ich weiß nicht, ob das Schmerzempfinden noch ein bisschen anderes war damals.
Willst du sagen, ich bin Weichei?
Ja. Ja, ich glaube, ja. Da die Leute sind etwas verweichlich, das kann schon sein. Natürlich möchte keiner operiert werden am Gehirn ohne Narkose. Aber das Interessante ist, wenn die Schädeldecke durch ist und du bist im Gehirn selber drin, da gibt es keine Schmerznerven mehr. Also da können die im Gehirn fuhrwerken, die können dann operieren, ohne dass der Patient das selber spürt. Das bei Bewusstsein wird oft ganz extra so gemacht, bei Bewusstsein. Dann kann man nämlich sehen im Gehirn, wo bin ich unterwegs. Dann kann ich Leute bitten, was zu sprechen, die sollen mir die Mimik, die Gestik machen, irgendwas bewegen. Dann kann man genau gucken, wo bin ich im Gehirn, wo ist das lokalisiert, wo ist der Körper lokalisiert, wo ich im Gehirn unterwegs bin. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Und dass viele Menschen anscheinend überlebt haben, kommt daher meiner Erklärung nach, dass die früher halt im Freien operiert haben, an der frischen Luft operiert haben und nicht in so Krankenhäusern, wo sich die Keime alle ballen, da kommt ja alles zusammen. Und früher gab es keine Desinfektion, kommen wir vielleicht noch drauf, erst beim Ignaz Semmelweis hat es begonnen, ja. Auch interessanter Mann. Also es gab keine Desinfektion und die Leute sind mit Straßenschuhen, mit Straßenklamotten, haben die dann operiert und dann hatten die natürlich dementsprechend viele, viele Infektionen und die Menschen haben das oft nicht überlebt. Übrigens, der erste OP-Film, der jemals gedreht wurde, den habe ich während des Studiums gesehen, Geschichte der Medizin. Der erste OP-Film war die Unterschenkelamputation bei einem Patienten. Und da gab es doch keine Narkose. Also gerade als die Bilder laufen lernten, so Charlie Chaplin-mäßig, da ist der Chirurg noch im Frack in den OP gegangen, hat nur den Frack ausgezogen, die Jacke ausgezogen, hat dann so eine Metzgerschürze, eine weiße Metzgerschürze hat er bekommen. Der Patient hatte ein freundliches Beißholz zwischen den Zähnen und vier unfreundliche OP-Pfleger, die sich praktisch draufgelegt haben, den festgehalten haben. Und der beste Chirurg damals war der schnellste. Also, dass der Mensch die Schmerzen nicht so lange aushalten musste. Je schneller der Chirurg war, desto besser war das natürlich damals. Und dann wurde mit einem großen Schnitt erstmal die ganze Muskulatur durchgetrennt, dann wurden die Arterien gesucht, schnell abgebunden. Und dann war das die ganze Geschichte mit dem Sägen, inklusive Sägen, war das innerhalb von 5-6 Minuten war das passiert. Also für den Patienten natürlich schreckliche Geschichte, aber immer noch besser als eine halbe Stunde oder Stunde diese Schmerzen ertragen.
Eine Person, die für die meisten Leute wahrscheinlich so der Start der Medizingeschichte ist, auch wenn es sicherlich vorher schon welche gab, zumindest das, was wir gefunden haben, das ist ja Ötzi. Ich glaube auch, du hast es mir im Vorgespräch gesagt, ein Deutscher hat ihn gefunden. Was kannst du zu Ötzi erzählen? Was war das für einer? Was hat er mit der Medizin zu tun? Und warum ist er so wichtig?
Ja, der ist ja ziemlich leicht bekleidet durchs Land gelaufen. Das hieß, dass es damals auf dieser Höhe vielleicht doch nicht so kalt war, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Dann hatte er wohl sehr viele Tattoos, aber eher nicht aus...
Das war krimineller.
Es war krimineller. Wahrscheinlich eher nicht aus
Ja, mit der Tattoo-Nadel haben sie es bestimmt nicht gestochen.
Na, es waren keine Schmuck-Tattoos, sondern es waren medizinische Tattoos, die angeblich dann die Gelenke beeinflusst haben, weil er anscheinend unter Arthrose gelitten hat, was ich jetzt nicht unterstreichen könnte. Aber vielleicht haben die, je mehr man sich bewegt, desto weniger passiert eigentlich Arthrose. Also wenn man den Bewegungsumfang eines Gelenkes lebenslang erhält, dann ist die Arthrose-Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Und ich schätze, weil er sich viel bewegt hat, dass er viel Bewegungsumfang in den Gelenken hatte. Aber vielleicht hat kein CT oder ein Kernspin, vielleicht gab es da Aufschlüsse, die ich nicht kenne, über mögliche Arthrose. Was er wohl hatte, waren Darmparasiten, was ich mir natürlich da auch ganz gut vorstellen kann. Die hatten keine Kühlschränke und haben vielleicht mal Fleisch gegessen, was etwas verdorbener war, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da Darmparasiten da waren. Aber die sind in der Natur, sind die sowieso sehr häufig. Ja. Also wenn man auch Tiere untersucht, also wildlebende Tiere, die haben häufig Parasiten und leben damit und sterben nicht daran.
Aber Ötzi war ja so das erste Beispiel dafür, dass es auch irgendwo ganzheitliche Gesundheit gibt. Ich meine, klar, damals gab es natürlich die aktuelle Medizin nicht. Also der konnte nicht sagen, ich gehe ins CT, das ist schon klar. Aber soweit ich das verstanden habe, ich habe das vorher im Vorfeld recherchiert, hatte der im Gepäck einen Birkenporling, ein Pilz mit entzündungshemmender und antibiotischer Wirkung. Das heißt ja, selbst vor 5000 Jahren haben die Menschen schon verstanden, dass die Natur heilt.
Ja, also das ist natürlich phänomenal. Natürlich können die nichts aufschreiben, das ist nur Mund-zu-Mund-Überlieferung, ja. Learning by doing. Und ich glaube, als es dann mal aufgeschrieben wurde, ist dann sehr viel wieder vernichtet worden von diesem Wissen, weil damals nur eine Schrift gelten durfte, sprich die Bibel. Und alles andere, was nicht dazugehörte, wurde verbrannt oder halt eliminiert, leider. Ich glaube, da ist sehr viel Wissen verloren gegangen im düstersten Mittelalter.
Ja. Also wie gesagt, die Überlebensrate bei einer Trepanation offenbar damals 50-90%. Unfassbar eigentlich, wenn man sich überlegt, die kommen da mit einem Feuerstein.
Ja, es ist wirklich phänomenal und ich kann es mir wirklich nur vorstellen, dass es war natürlich nicht steril damals, aber weniger infektiös halt nicht da, wo die ganzen Keime sich aufhalten im Krankenhaus, sondern vielleicht immer ein frischer Wind durchweht und
weil der Säbelzahntiger durchpustet.
So ist es. Und eventuell hatten sie auch noch ein besseres Immunsystem damals.
Ja.
Was halt ständig sich gerieben hat an der Umwelt und es wurde nicht desinfiziert. Also das Immunsystem möchte ständig eigentlich mit Infektionen, sich gegen Infektionen wehren müssen. Da bleibt es alert, da bleibt es wach.
Die haben keinen kalorienarmen Zuckersirup über ihre Blaubeeren gekippt damals, glaube ich.
Ja, das hatten Pancakes, die nicht. Genau.
Die haben das, glaube ich, noch richtig raw gegessen. Heißt ja nicht umsonst die Steinzeit-Diät, ne?
Ja.
Ist ja auch ketogene Ernährung, geht ja ein bisschen in die Richtung, oder? Paleo, ja, super ketogen.
Gut,
super
gut. So sind die Menschen groß geworden. Es ging, wenn viele sagen, Kritiker sagen, ja, ketogen, das geht ja gar nicht, oder uns gäbe es nicht, wenn es nicht ginge. Weil dass die Leute Kohlenhydrate gehabt haben, das ist vielleicht in den letzten 6.000, 8.000 Jahren, ist das durch Ackerbau und Viehzucht gang und gäbe geworden. Aber damals waren Kohlenhydrate absolute Mangelware. Wurde nichts angebaut, man konnte ein paar Grashalme, so Ähren vielleicht vom Wegesand abzupfen. Aber sonst war nicht viel mit Ackerbau,
ja,
mit Kohlenhydraten.
Und natürlich ein ganz großes Problem in der heutigen Gesellschaft, ich nehme mich damit ein, ist die ständige Verfügbarkeit. Kühlschrank auf, zu, rein, raus, dieses Grasen. Das haben die damals halt nicht gemacht. Ne? Da wurde, ich weiß nicht, was die da, wie lange das dann halten musste. Die hatten halt auch mal wirklich einen Hunger. Klar, jetzt kann man sagen, naja, toll. Also die sind dann halt auch gestorben, wenn sie nichts bekommen haben. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber dieses ständige Grasen, den Körper, vielleicht wenn du da nochmal was sagen willst, auch gerade wenn du den Darm, die Leber die ganze Zeit arbeiten musst, das ist ja auch nicht optimal.
Ja, also die konnten gar nicht anders als nüchtern Phasen einzuhalten, also Fastenphasen einzuhalten. Es ging gar nicht anders. Und ich glaube, dass da auch sehr viel Zellreinigung, Zellerneuerung passiert, genau in diesen Tagen, in diesen Zeiten, wo man den Körper auf den Mangel stellt, für eine vorübergehende Zeit. Da können viele Zellen gesunden, Tote können wegsterben, also oder Kranke können wegsterben, können phagozytiert werden, genau in diesen Zeiten, wo der Körper nicht ständig unter Einfuhr steht, nicht nur Import, auch mal Export machen kann.
Wie alt sind die geworden?
Ja, angeblich sind die oft nicht älter als 25, 30 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob die das gemittelt haben, ob die hohe Kindersterblichkeit den Schnitt gesenkt hat. Es gab natürlich Methusalem, es gab natürlich immer einige sehr, sehr alte Menschen auch. Aber so im alten Rom habe ich mal gelesen, es war also sind die selten 30 Jahre alt geworden. Natürlich auch durch sehr viel Schlachten und viel Krieg und viel Soldaten sind gefallen. Also ich weiß nicht, wie die das alles berechnet haben, die Historiker. Also es hat bestimmt auch alte Menschen gegeben.
Und genau das ist für mich auch immer so ein spannender Punkt. Auf der einen Seite kann man, glaube ich, von der alten Zeit, wir tauchen gleich ein in die Zeit des Hippokrates, in die Antike, sehr viel lernen aus dieser Zeit. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch sehr froh sein, dass wir im Jahr 2026 leben. Also 2026 vielleicht nicht, gibt schönere Jahre sicher, aber grundsätzlich in der modernen Zeit, in der es Chirurgie gibt, in der es auch Antibiotika gibt, ja, auch das besprechen wir immer wieder, dass es gar nicht darum geht zu sagen, boah, die Pharma ist nur böse, alle Medikamente sind böse und die Medizin ist böse. Das stimmt ja nicht, sondern auch da gibt es ganz tolle Errungenschaften, die wichtig sind. Und in dieser Verbindung, da läge doch eigentlich das Optimum, oder?
Ja, wäre wunderbar. Wir vergessen halt sehr viel von natürlichen Sachen, vergessen wir sehr viel. Natürlich sind die Errungenschaften toll. Also ich hätte lieber heute einen durchgebrochenen Blinddarm, wenn überhaupt, als vor 100 Jahren. Also das gibt sehr viele Neuerungen in der Medizin, sehr viele gute Erfolge in der Medizin, aber halt auch sehr viele Misserfolge, gerade bei den chronischen Erkrankungen. Da wird ja immer Symptom behandelt. Das ist mein Grundvorwurf an die normale Medizin. Immer Symptom behandeln, nicht die Ursache. Ja, nicht die Ursache anregen. Da kann man dann hinterher keine Medikamente lebenslang verkaufen. Also das ist eigentlich mein Hauptvorwurf. Es gibt gute Medikamente, es gibt tolle, gab es Nobelpreise. Also alles unbenommen. Antibiotika gehören dazu. Also das gibt tolle Sachen. Auch Narkosemittel sind auch Medikamente. Dass man schmerzfrei operiert werden kann, ist natürlich auch ein riesen Vorteil heutzutage. Ja. Also von daher, wenn überhaupt, dann in der heutigen Zeit. Solche Sachen wie Operationen.
Wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, diejenigen, die vielleicht ein bisschen älter sind, die wissen das noch aus Zurück in die Zukunft, der DeLorean. Ja, man setzt sich rein, dreht hier an diesem Rad und dann kann man die Zeit auswählen. In welcher Epoche würdest du auf keinen Fall krank werden wollen? Wo sagst du, also da möchte ich definitiv nicht krank werden? Hättest du eher Angst, im Jahr 2026 eine gewisse Krankheit zu haben oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, im antiken Griechenland?
Na, ich glaube so mittendrin, das dunkle Mittelalter. Ich glaube, da wäre ich ungern krank geworden, wo die Pest durchs Land gezogen ist und wo die Leute die Zusammenhänge einfach nicht verstanden haben mit Reinlichkeit, mit Hygiene. Also das in dieser Zeit, das wäre ich nicht so gern dabei gewesen, muss ich sagen.
Ja, Mittelalter machen wir auch nochmal eine ganze Folge, weil tatsächlich die Geschichte der Medizin ist ja sehr, sehr groß und wir können jetzt nicht jede Epoche besprechen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen mal zu deiner Lieblingsepoche und zwar in die Antike, ins alte Griechenland, zu Hippokrates.
Ja, das war einer der Vorreiter natürlich der Medizin, der natürlichen Medizin. Viele, viele Sachen, die er gesagt hat, zitiere ich im Seminar. Und manche habe ich auch aus mir heraus gesagt und hinterher gelesen, dass der das Gleiche oder Ähnliches auch schon gesagt hat. Also dass wir arbeiten da Hand in Hand. Und wirklich ein weiser Mensch, ein weiser Arzt, der hat die Krankheit von den Göttern entkoppelt und in den Körper zurückgegeben, wo sie hingehört. Also dass eine Krankheit nicht unbedingt die Strafe der Götter war, sondern dass es mit dem Körper zu tun hatte. Und er hat viele Sachen sehr richtig gesehen, manche hat er falsch gesehen, die wir heute sehr viel besser wissen. Aber zum Beispiel eine Sache, die heute stimmt wie damals, deine Ernährung sollte deine Medizin sein und die Medizin deine Ernährung. Also man kann sich halt sehr krank essen an den falschen Sachen, man kann sich auch gesund essen an den richtigen Sachen. Und das ist ein bisschen ein Manko heutzutage, da wird nicht so viel Wert drauf gelegt. Man müsste immer einen Patienten fragen, der geheilt werden möchte, ob er bereit wäre, das wegzulassen, was ihn krank macht. Da werden manche sagen, ups, nee, dann lieber habe ich die Krankheit, dass ich habe einen sehr, sehr bekannten Menschen gehabt als Patienten, ein liebenswerter Mensch. Und der hat mir gesagt, er wacht immer jede Nacht um 2 Uhr wacht er auf. 2 Uhr ist die Leberzeit. Und dann habe ich gesagt, du lass da mal abends den Alkohol weg. Ich sagte, nein, da wache ich lieber um 2 Uhr auf.
Also magst du das?
Bitte?
Nein, ich wollte nur für alle, die das vielleicht nicht wissen, weil du sagst, 2 Uhr ist Leberzeit. Magst du das vielleicht mal erklären?
2 Uhr Leberzeit, ja genau. Es gibt diese Organuhr, viele, viele kennen die. Und das, wenn die Leber die schwache Stelle ist, Leber schwach, dann wachen viele auf 2-3 Uhr, das ist die Hochzeit der Leber. Oder dann kommt die Lunge, 4-5 Uhr die Lunge, gerade wenn Schweiß, kalter Schweiß dazukommt, dann ist irgendwas auf der Lunge. Das muss gar nicht sein, dass man Fieber hat, Lungenentzündung hat. Das können kleinere Sachen sein, die klinisch jetzt nicht so auffällig sind. Aber der Körper meldet sich dann durch diese Organuhr. Kann jeder mal googeln, wenn es ihn interessiert. Also ich halte da sehr, sehr, sehr viel davon, muss ich sagen.
Aber da würde jetzt der normale Mediziner doch sagen, das ist Quatsch.
Der normale Mediziner ist ja kein Arzt.
Ja, natürlich, ja. Ich sag deswegen ja, aber der hat ja trotzdem studiert und ist ganz, ganz schlau.
Ja, sowas und sagt lernst halt, ja nicht an der Uni.
Ja, natürlich, aber das ist ja ein etwas, wenn ich das jetzt wahrscheinlich google oder in die KI eingebe, dann sagen die, ja, das ist nicht belegt, das ist was Esoterisches, bla bla bla. Was ja nicht schlecht ist, esoterisch heißt ja nur, es kommt aus dem Inneren, aber.
So ist es, Exoterik, ja. Esoterik.
Genau.
Also ich glaube schon, dass es belegt ist. Also ich habe keine Studien gelesen dazu, muss ich sagen, aber ich glaube schon, dass die Zusammenhänge doch auch anerkannt sind. auch. Das,
aber das ist ja das große Problem. Heutzutage, wenn du eine Erfahrung hast, jetzt kann man sagen, anekdotische Evidenz, persönliche Erfahrung, dann schreien die Leute, na ja, aber gibt's denn da eine Studie dazu? Hippokrates hatte sicherlich keine Studien und dennoch hat er vielen Leuten geholfen.
Der hat nur beobachtet, der hat selber beobachtet, selber gedacht. Hm. Und viele geben ihr Denken an der Uni ab und verlassen sich nur auf Studien. Fragen immer, wie gesagt, gibt's Studien dazu? Und man muss sich überfragen, wer macht denn diese Studien? Hm. Wer bezahlt denn diese Studien? 90% sind halt von der Pharmaindustrie bezahlt, die Studien. Und
gibt's zu der Aussage
schon,
eine Studie?
Bitte?
War ein Spaß. Mal? Gibt's zu der Aussage eine Studie?
Ja, es gibt wirklich Untersuchungen, gibt's dazu. Und komischerweise sind Wissenschaftler immer 100% der gleichen Meinung wie ihre Auftraggeber. Mhm. Also die meisten Studien kannst du in der Pfeife rauchen. Die sind Auftragsarbeiten, um irgendwas hinterher zu verkaufen. Und Hippokrates hat keine Studien gelesen, er hat selber beobachtet. Ja. Und hat daraus eigentlich seine Schlüsse gezogen. Manchmal auch die falschen Schlüsse. Zum Beispiel war der Blutkreislauf noch nicht bekannt. Da hat man fast 1500 Jahre hat man gedacht, dass das Blut in der Leber produziert wird und dann an die Organe verteilt wird und da verbraucht wird. Man hat nicht gewusst, dass es einen Kreislauf gibt, also über das venöse System das Blut zurück zum Herzen fließt. Man hat auch diese Vier-Säfte-Theorie vertreten. Die vier Säfte, das war Blut, Schleim, gelbe und weiße Galle. Dass wenn ein Missverhältnis von diesen Flüssigkeiten bestand, hat man gedacht, daher kommen die Krankheiten. Das war leider falsch, aber lange, lange falsch und wurde fast 1500 Jahre wurde das propagiert. Immer falsch weitergesagt. Es war aber damals die Wissenschaft, die es ja wirklich nicht gibt. Und die es heute natürlich auch nicht gibt. Follow the Science war der größte Unsinn eigentlich, den es gegeben hat.
Ja.
Und es gibt immer wieder Epochen mit sehr starken oder sehr großen Irrtümern. Noch vor 100 Jahren, wenn man der Wissenschaft gefolgt wäre, dann wären Frauen dümmer als Männer. Das war wissenschaftlich eindeutig belegt damals. Mhm. Ja. Und das Tolle ist, dass das auch immer widerlegt werden kann. Es gab die Rassenlehre. Ja. Die Rassenlehre, das war wissenschaftlich belegt, dass der Arier schlauer ist als die anderen. War eine völlige Unsinnslehre. Aber follow the science, man darf das eigene Mitdenken bitte nicht vergessen.
Rauchen in den 70ern ist gut bei Schwangeren, glaube ich. Sowas gab es doch in dieser Richtung, oder?
Ja, das wurde gedacht, Rauchen
ist gesund. Beziehungsweise einfach nur, dass Rauchen generell nicht schädlich ist. Vielleicht nicht bei Schwangeren, aber...
Es gab den Erfinder des Nikotins, Nicot hat er geheißen, ja. Ein Franzose. Der hat versucht, mit Nikotin zu arbeiten, zum Beispiel so Rauch reinzublasen in Wundöffnungen. Also um die zu desinfizieren oder
was?
Um die... um Heilungsprozesse anzuregen.
Was? Der hat
das macht man übrigens auch heute. Man tut Zucker rein beispielsweise zum Granulieren, also um Heilungsprozesse anzuregen. Also sie haben viel versucht. Und bei Decubitus beispielsweise, bei dem Wundliegen, wird heute noch mit Zucker gearbeitet. Also diese Vier-Säfte-Theorie hat sich dann nach fast 1500 Jahren, hat man das dann widerlegt. Man hat den Blutkreislauf gefunden, nicht erfunden, gab es ja schon vorher. Das war ein Herr Harvey, hat er geheißen, und der 1628 hat er den Blutkreislauf eigentlich dargestellt. Das große Dilemma war früher, es durften keine Leichen geöffnet werden. Es durfte nicht am toten Menschen geübt und gelernt werden. Und darum waren dann viele, viele irre Wege in der Medizin, waren halt einfach so, weil die nicht das Gegenteil beweisen konnten. Und wir, als ich Student war, wir hatten ja im Anatomiekurs, hatten wir zu acht Menschen eine Leiche, die dann über ein Vierteljahr, also ein Semester, wurde die dann so seziert, Schicht für Schicht wurde alles abgetragen. Die waren ja in Formalin, waren die eingelegt, diese Leichen. Und wenn man das dann aufmachte, so, dann sah das ein bisschen aus wie Thunfisch in der Dose.
Und ist da mal einer umgefallen?
Ja, natürlich sind welche umgefallen. Ich muss gestehen, mir ist auch mal passiert, das war aber in der Gerichtsmedizin, nicht in der Anatomie, Gerichtsmedizin. Und da war ein paar Tage vorher, war einer überfahren worden, sogar in meiner Straße, wo ich damals gewohnt habe. Ist dann überfahren worden, lag dann auf dem Operationstisch. Und die ganzen Studenten, ganze Semester stand außen rum um den Blechtisch oder Edelstahltisch Und ich gehörte zu den Kleineren und habe mich ein bisschen vorgedrängelt zwischendurch. Lass mich mal durch. Ich will was gucken. Und dann stand ich vorne. Und da wurde oben die Leiche bewegt hin und her. Und dann ist der gebrochene Fuß liegen geblieben. Ohne sich mehr. Und da habe ich mir, wie kommst du jetzt da zurück in die zweite, dritte Reihe, ohne dein Gesicht zu verlieren?
Und wie hast du das gemacht?
Da muss ich gestehen, ist mir ein bisschen mulmig geworden. Aber in der Anatomie ist es halt nicht so, da geht man ran an die ganze Geschichte. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir ohne Handschuhe seziert haben oder mit Handschuhen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ob sie schon, also schon eingeführt
waren. Ich weiß nicht, wann es verjährt ist von der Klage her.
Auf jeden Fall war das dann ein ganzes Semester so, dass deine Hände die ganze Zeit nach Formalin gestunken haben.
Boah.
Und wenn du in eine Semmel reingebissen hast, in ein Brot, hast du immer das Ding Geruch, der da von der Leiche in der Nase gehabt.
Jetzt kann man ja
unangenehm.
Jetzt kann man ja sagen, derjenige oder diejenige, die da tragischerweise ums Leben gekommen ist, die hat ja vermutlich irgendwann mal zugestimmt und gesagt, ja, ich möchte für die Wissenschaft gerne mich zur Verfügung. Trotzdem finde ich es schon krass, weil auch wenn die das wollten, ausdrücklich, dass man die dann sieht, was kommen da Emotionen hoch? Dürfen da überhaupt Emotionen kommen? Weil ein Chirurg, der dann irgendwie wahnsinnig überempathisch ist und sagt, Mensch, und ich habe so Mitleid, der führt ja auch das Skalpell nicht mehr richtig.
Ja, also Empathie ist natürlich in der Medizin immer gut, aber man soll zum Beispiel nie als Chirurg Familienangehörige operieren. Also es ist man zu nah dran, also empathisch zu sehr verwickelt. Und gerade da passieren die Fehler, weil man es zu gut machen möchte und der nötige Abstand nicht da ist, der emotionale Abstand. Also das ist in der Medizin ein Tabu, enge Familienangehörige zu operieren.
Ja.
Es sei denn, man möchte sie loswerden.
Ja, dann ist was anderes. Zurück zu Hippokrates. Also wie gesagt, ein wahnsinnig spannender Arzt. Der hat ja, das Fachwort fällt mir gerade nicht mehr ein, der hat ja Folgendes gemacht, der ist immer mit seinen Bekannten und Freunden ein bisschen herumgelaufen. Auch du sagst ja immer.
Peripatetiker. Ne?
Genau. Was hat das für einen Grund gehabt?
Die haben umherwandeln, haben die gelehrt und gelernt. Also die haben in der Schule nicht gesessen, sondern sind durch Olivenhaine gelaufen und haben dabei ihr Wissen vertieft. Hm. Und das ist halt die Schule der Peripatetiker. Man hat deutlich mehr Sauerstoff im Gehirn, in der Bewegung als im Sitzen. Und man konnte dadurch viel besser lernen, wäre vielleicht heute in der Schule gar nicht mal so schlecht. Und ein Zitat, was ich mir noch rausgeschrieben habe, Gehen ist des Menschen beste Medizin. Also in meinem Seminar natürlich auch, in der Masterclass ist Bewegung ein großes Thema.
Ja.
Und man muss zu viel und zu wenig von allem, hat er auch gesagt, Herr Hippokrates, kann halt auch schlecht sein. Also zu viel Bewegung kann genauso schlecht sein wie zu wenig Bewegung. Jetzt ist ja kürzlich mein Ex-Kollege gestorben, Dr. Ulrich Strunz, den noch viele kennen vielleicht. Wir haben, ich glaube, mindestens 15 Jahre lang zusammen Seminare gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Wir waren ein Dream-Team und der ist jetzt mit 82 gestorben. Ist es wirklich nicht so ein hohes Alter. Und das war halt ein guter Sportler, ein Triathlet, hat als erster Mensch der Welt alle 5 Ironman in einem Jahr gemacht und ich glaube, in seiner Altersklasse jeweils gewonnen. Also er war schon ein bisschen Ausnahmetalent und aber trotz der ganzen Bewegung ist er dann doch nicht älter 82 geworden. Ich hätte ihm 90 locker zugetraut. Mhm. 90 in geistiger Frische.
Wahrscheinlich spielen ja auch ganz viele Faktoren rein. Ja, da geht's ja los mit sicherlich der Genetik, da geht's um Lebensumstände, dann ja auch das soziale Umfeld. Also es gibt ja so viele Faktoren, die eine gute Lebensqualität ausmachen. Du hast vorhin gesagt, bei Hippokrates war ja auch der Ausspruch, lasst eure Nahrung eure Medizin sein. Wenn Hippokrates im Jahr 2026 an den durchschnittlichen Kühlschrank eines Deutschen gehen würde, was würde der sagen, was würde der anders machen?
Der wird wahrscheinlich gar nicht denken, dass es essbar ist, was er da sieht. Da gibt es ein Sondermülllager. Überall, wo so ein Barcode drauf ist, ist es nicht mehr natürlich. Also ich glaube, vieles von dem würde der gar nicht wissen, was man mit anfangen sollte. Hm. Was man im Kühlschrank findet.
Wie sähe eine Ernährung aus, die Hippokrates unterstreichen würde? Geht das in die ketogene Ernährung, die du ja auch gerne empfiehlst?
Ja, geht natürlich in diese Richtung. Aber ich glaube schon, dass es diese Mittelmeerdiät auch damals schon war.
Mhm.
Kreta-Diät oder Mittelmeerdiät, die mit viel Fisch, mit viel guten Fetten, gute Öle, Olivenöl und so weiter. Und natürlich viel Gemüse.
Ja.
Ich glaube, dass die damals auch so gegessen haben, Mittelmeerkost. Und das ist eigentlich Garant für langes Leben. Und der Hippokrates ist ja auch, man munkelt, um die 90, 92 Jahre alt geworden. Mhm. Also ganz falsch kann das nicht gewesen sein, wie er sich ernährt hat. Er muss sehr viele Sachen richtig gemacht haben.
Ich habe sogar gelesen, teils sagt man bis zu 109. Also es geht von 85 bis 109. Und selbst wenn es 85 war, für mein Empfinden ist das für die damalige Zeit.
Für damalige Zeit war das wahnsinnig viel.
Ja.
Und übrigens, so 120 ist das, was man vermutet, ist das maximal erreichbare Alter. Wenn die Genetik stimmt, wenn du alles andere richtig machst, dann könnte man 120 werden. Haben festgemacht an den Telomeren. Das sind die Schutzkappen auf den Chromosomenenden. Und immer wenn sich Chromosome auffädeln zur Reproduktion der Zelle in der Mitose, da wird immer ein bisschen was weggenommen von der Schutzkappe, weggenommen. Und wenn da nichts mehr da ist, dann können die Zellen halt sich nicht mehr regenerieren. Und das, wenn man das so zusammenrechnet, maximale Lebensdauer von Zellen, dann könnte man auf 120 Jahre kommen.
Es ist ja wirklich sehr schwer, finde ich, wenn man ins Internet schaut oder auf Social Media, Instagram, wie auch immer, jeder propagiert was anderes. Der eine sagt, Fleisch ist super, der andere, oh Gott, bitte kein Fleisch. Der andere, Äpfel sind super, oh Gott, die Äpfel sind alle gespritzt. So, was aus deiner Warte wäre denn die bestmögliche Variante, um jetzt vielleicht nicht 120 zu werden, aber zumindest alles auszureizen. Also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Regeneration, was alles mit reinspielt. Wie müsste ein Leben, ein perfektes Leben, es gibt kein Perfekt, schon klar, aber wie müsste ein perfektes Leben aussehen, dass man möglichst so alt wird, so lange leben darf?
Also man sollte möglichst Lebensmittel zu sich nehmen und keine Nahrungsmittel zu sich nehmen. Also Unterschied, Lebensmittel, da steckt das Leben wirklich noch drin. Und der Nahrungsmittel, das ist dann so oft verändert worden, denaturiert worden, dass es zwar noch satt macht, aber nicht mehr lebendig. Beispiel, nimm einen Weizenkorn oder einen Gerstenkorn, egal, und steckst den Boden und warte tu ein bisschen Wasser dazu, da kommt eine Pflanze raus. Oder nimm mal einen Maiskorn, genau das Gleiche, da kommt eine Pflanze raus. Wenn aber das Maiskorn unter hoher Temperatur crackst, also hohem Druck, hohe Temperatur, aufbrichst das Maiskorn, da kommen da Cornflakes raus. Und das sind dann, das ist dann Nahrungsmittel und nicht Lebensmittel. Alles, was lebendig war und uns lebendig gemacht hätte oder gehalten hätte, ist alles durch diese menschengemachten Prozesse zerstört worden. Also wir können Leben nicht machen, aber wir können Leben kaputt machen. Das können wir sehr gut. Also ganz, ganz wichtig, Lebensmittel, Essen zu sich nehmen und keine Nahrungsmittel. Und dann halt die richtige Bewegung. Nicht zu viel, also gute halbe Stunde am Tag, keine Stunde machen, das ist auch keiner dadurch gestorben. Also eine halbe Stunde ist so das Minimum, was man machen sollte, um das Sitzende einfach auszugleichen. Wenn man das geschickt macht, weil wir in der Masterclass Bewegung natürlich auch besprechen, hat man da einen riesen, riesen Benefit, hat nicht so einen Zeitaufwand und doch einen großen Benefit. Also Nutzen und Kosten nutzen, ein sehr gutes Verhältnis. Dann ist natürlich Entspannung ganz wichtig. Damals, glaube ich, hatte ich nicht so viel Stress. Ich glaube, damals bei Hippokrates gab es relativ wenig Leute mit Burnout. Und das Einzige, was Diogenes in Tonne gesagt hat, geh mir aus der Sonne. Also das Einzige, was er wollte, der wollte seinen Vitamin-D-Spiegel auffüllen, wollte nicht gestört werden in seinem ruhigen, beschaulichen Leben.
Ja. Könnte man sagen, ist wie ein Linker, der nicht arbeiten will. War ein Spaß.
Ja, sowas. Ja. Ob es da schon so Problemponys gibt, das weiß ich nicht.
Ob es da schon Problem. Jetzt kommt der Shitstorm. Ja. Wir nehmen jeden Shitstorm mit, alles gut.
Gut.
Genau, also dann eben die mentale Klarheit oder die mentale Gesundheit, wie du sagst, ist wichtig. Was spielt noch mit rein? Schlaf,
ja. Und dann hat auch gesagt, Hippokrates, den Leib sollte man nicht schlechter behandeln als die Seele. Mhm. Also das, die Seele, also der Körper, sagt man, ist der Tempel der Seele. Körper, Geist, Seele gehört immer zusammen. In meinen Augen natürlich gehört es immer zusammen. Der Mensch ist ein Individuum. Übersetzt heißt das unteilbare Zweiheit. Ich erweitere es immer in Individuum, unteilbare Dreiheit, Körper, Geist und Seele. Mhm. Und wenn man sich um diese drei Bereiche gut kümmert, Seele ist natürlich schwer, sich drum zu kümmern. Ist auch, wie eben schon erwähnt, etwas esoterisch.
Ja.
Trotzdem sind wir beseelte Menschen, beseelte Wesen. Und sagen wir auch Krankenschwestern, wenn die abends nur mal durchgehen durch die Zimmer, die Nachtschwestern, wenn da einer gestorben ist im Zimmer, spüren die oft, dass da was fehlt, dass die Seele fehlt. Mhm. Also sie brauchen das Licht gar nicht anmachen, manche können das spüren, dass da irgendwas gegangen ist, was man nicht beschreiben kann. feinstofflich, esoterisch, exoterisch.
Ich glaube da auch dran, ja.
Ich glaube da auch dran, auf jeden Fall.
Ja. Hätte Hippokrates Peptide genommen?
Ich glaube nicht. Erstmal hätte er Schwierigkeiten gehabt, da dran zu kommen. Und ich wette, er hätte keine genommen.
Warum, glaubst du?
Hätte sich auf seine natürliche Lebensweise berufen. Und ich glaube, damit hätte alles richtig gemacht. Hat es anscheinend auch richtig gemacht, wenn er doch so alt geworden ist. Die Leute jetzt mit Peptiden arbeiten müssen erst mal beweisen, dass das so gut ist, auch langfristig so gut ist.
Ja. Also deine persönliche Meinung zu Peptiden, das wird ja immer wieder gefragt, auch in der Community. Es ist ein Riesenhype, den gibt es ja auch. Viele sagen, es ist gar kein Hype mehr, weil viele machen es ja schon seit Jahren. In Hollywood machen es ganz viele, ist ja ähnlich wie Ozempic, ist ja letzten Endes ein Peptid. Wie bewertest du das?
Ja, man kann da sehr, sehr viel mitmachen. Gerade wenn man ein bisschen fauler ist, kann man sehr viel ausgleichen durch Peptide. Aber wie gesagt, langfristig, was über 20, 30 Jahre da tut, ich glaube, das ist noch alles relativ unerforscht. Aber sobald man sowas gibt, durchstößt man die körpereigenen Regelmechanismen. Und das ist eigentlich das Gefährliche, auch wenn das bei Peptid selber nicht so gefährlich ist. Aber man greift dann doch erheblich in den Stoffwechsel ein und viele Sachen kann man dann nicht mehr rückgängig machen. Nach dem Motto use it or lose it ist auch ein Satz von Hippokrates, gebrauch es oder verliere es. Also das würde ich mir immer sehr gut überlegen, ob ich langfristig sowas mache.
Hippokrates kennt man ja vor allem auch über den hippokratischen Eid, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also man soll nicht schaden.
Primum nihil nocere. Man soll natürlich helfen, aber zumindest nicht schaden. Ja?
Genau.
Und in der heutigen Medizin ist oft der Schaden größer als der Nutzen.
Ja.
Und wir wissen sicher, dass die leitliniengetreue Medizin, also die normale Medizin, der Goldstandard, ein Drittel der Todesursachen verursacht. Mhm. Also das ist kein Ärztefusch, dass die leitliniengetreue Medizin, muss ich mir mal vorstellen, ist die dritthäufigste Todesursache. Stichwort Polypharmazie. Ja, wenn ein Patient, die meisten Menschen in meinem Alter, die nehmen mindestens 3, 4, 5 Medikamente. Und wenn du mehr als 3 nimmst, weiß kein Arzt der Welt mehr, wie die interagieren. Das sind nicht nur die Nebenwirkungen, sondern auch die Wechselwirkungen. Da musst du oft noch Medikamente nehmen wegen der Wechsel oder Nebenwirkungen. Also Polypharmazie macht die Leute krank und schwach.
Ja.
Und ich versuche immer auf die natürliche Art und Weise zu arbeiten, dass man diese Sachen gar nicht braucht und halt weit im Vorfeld schon arbeitet, bevor die Krankheit da ist. Das ist in meinen Augen die klügste Art der Medizin. Und mit dieser essentiellen Medizin, wie ich es vereine, wie ich es kombiniere, also gibt's in meinen Augen gibt's nichts Besseres. Ich bin da von mir sehr überzeugt.
Zu Recht, der Erfolg gibt dir auch recht.
Wenigstens einer.
Nein, viele. Also ich muss ja wirklich sagen, ich war ja auf vielen Seminaren dabei, habe viele Leute gefilmt. Die Leute waren so gewillt, da was zu sagen und so dankbar auch, außerhalb der Kamera und nicht erst vor der Kamera, ja, nee, der Spitzbart ist ganz toll und dann, ja, so hier war nicht so toll, sondern die erzählen dann noch, und Mensch, vor 20 Jahren der Herr Spitzbart und ich hatte eine Depression und alle Ärzte wussten nicht weiter und ich bin dem so dankbar. Also du hast da tatsächlich ganz, ganz vielen Menschen offenbar geholfen. Ja, es wird sicherlich auch Leute geben, die sagen, Mensch, das ist nicht so meine Art, ist ja völlig in Ordnung, aber nachweislich, und ich habe das selber gesehen, auch hier natürlich anekdotische Evidenz, aber ich kann das bezeugen, haben die Leute wirklich empfinden sie eine ganz, ganz große Dankbarkeit für das, was du bei denen gemacht hast. Also muss man wirklich sagen, ja.
Ja, das freut mich natürlich sehr, es ehrt mich sehr und macht mich stolz natürlich, dass das, was ich gemacht habe, mein Wirken nicht ganz wirkungslos war.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Das hat großen Spaß gemacht. Ja. Also ich erfahre die Dankbarkeit auch wenn ich Leute auf der Straße treffe.
Ja.
Immer wieder höre ich das Wort Danke, 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 was sie für mich getan haben. Eigentlich haben sie ja selber getan, die Leute. Die haben ja nur von mir die Anleitung bekommen.
Ja.
Und das ist halt das Wichtige in der Medizin, den Leuten zu sagen, was sie wirklich tun sollten und was ihnen helfen würde. Und sie müssen selber entscheiden, was sie tun oder nicht.
Genau. Und teilweise ist es ja so, dass allein schon die Information, die man vielleicht woanders nicht bekommt, hilfreich ist. Und dann kann man ja selber abwägen, okay, passt die jetzt zu meinem Lebenskonzept? Ja, irgendwie, das kollidiert gerade, aber dann schaue ich mir das doch mal an. Es gibt verschiedene Perspektiven. Ah, okay, die kannte ich gar nicht. Und dann macht man sich selbst auf die Suche und prüft. Das ist ja das Beste. Da soll nicht der Faktenchecker entscheiden und nicht an Herr Spitzbart, sondern im besten Fall die eigene Intuition oder beziehungsweise die eigene Recherche und mal selber nachzudenken. Bediene dich natürlich des eigenen Verstandes.
Recherche ist wichtig, Aber im Endeffekt soll immer das Bauchgefühl entscheiden.
Genau.
Das ist viel, viel wichtiger als Intellekt. Der Intellekt liest Studien, wo man jetzt weiß, wer die macht. Also im Endeffekt muss dein Bauchgefühl entscheiden. Und wenn du dem folgst, bist du ziemlich sicher auf der richtigen Fährte.
Kannst du da eine Studie dazu sagen, dass das stimmt? Also da hätte ich jetzt gerne Studie,
eine
Michael.
Eine Bauchgefühlstudie.
Da hätte ich jetzt keine Bauchgefühlstudie, weil das kann ich dir leider nicht glauben. Das ist nicht evidenzbasiert, das funktioniert leider nicht.
Ich kann das auch nur anekdotisch, immer wenn ich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe, war es falsch.
Großes Thema ja auch, heutzutage Krankenhauskeime war sicherlich bei Hippokrates auch nicht das große Problem. Sicherlich gab es da andere Probleme mit Bakterien und Krankheiten, klar, aber Krankenhauskeime in dem Fall wahrscheinlich nicht, oder? Und das ist ja auch ein großes Thema.
Bei uns heute ein Riesenthema, ein Riesenthema, und das wird natürlich klein gehalten. Also in der Corona-Zeit sind immer noch mehr Menschen am Krankenhauskeim gestorben, den wir kennen, hat sich keiner aufgeregt. Als wirklich an Corona. Es gab ja immer die Diskussion mit oder an Corona.
Ja.
Und an Corona sind wirklich sehr wenige gestorben. Und selbst wenn welche dran sterben, an einem Schnupfen kann man auch sterben. Also das Schreibt letzte Lebenslicht. Ja, genau. Das letzte Lebenslicht ist fast immer eine Atemwegsinfektion, was ausgehaucht wird durch die Infektion. Die können andere Krankheiten haben, aber im Endeffekt ist es meistens eine Atemwegsinfektion. Und wenn die zufällig Corona heißt und vorher der Körper schon sehr, sehr schwach war, dann ist es halt unfair oder halt einfach nicht richtig, die alle unter Corona-Toten zu listen. Und da wurde sehr, sehr viel falsch gemacht. Und Krankenhauskeime sind mindestens genauso gefährlich wie damals der Coronavirus.
Wenn du dem lieben Hippokrates eine Frage stellen könntest, der kommt zu dir, lädt dich auf, ich weiß nicht, was hat man damals getrunken? Ein Kefir? Nee, das ist ja türkisch. Was ist was?
Ein Met? Nein.
Nee, ich weiß nicht, was der Hippokrates, ein Tee, weiß nicht, hat man da Tee getrunken, weil es so heißt.
Bestimmt.
Weiß ich nicht. Irgendwas, was man da trinkt und sagt, Mensch, Michael, komm, lass uns mal ein bisschen durch den Olivenhain spazieren. Was würdest du den fragen? Was würde dich interessieren? Dinge, die man heutzutage einfach nicht weiß. Und sagst, das wäre eine Frage, das würde mich brennend interessieren.
Ja, ich würde mich total interessieren für seinen Lebensablauf, also Tagesablauf, wie er seinen Tag verbringt. Wie er das gestaltet, Bewegung, Ernährung, Entspannung. Natürlich, wenn du den ganzen Tag durch den Olivenhain schreitest, glaube ich, bist du relativ entspannt. Dann würde mich brennend interessieren, was die damals hatten für Mittelchen, für Naturheilmittel bei den einzelnen Krankheiten. Also es würde mich brennend interessieren, was die für Kräuter genommen haben, was die für Blätter genommen haben, was sie für Wurzeln genommen haben, um daraus eine Art von Medizin zu machen. Und anscheinend, wenn man auf den Ötzi zurückkommt mit seinem Pilz, der antibiotisch wirkt und entzündungshemmend wirkt, haben die sehr viel Wissen gehabt und sehr viel im Schamanenbeutelchen dabei gehabt, um sich selber zu helfen in Notfällen.
Ja, und wie wir am Anfang auch gesagt haben, das Beste wäre natürlich die Verbindung der modernen Welt, der modernen Medizin und dieses alte Wissen. Es ist, wie du sagst, viel verloren gegangen, leider Gottes. Ja, also wirklich leider Gottes im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielleicht mal. Da wirst du ja nochmal anmerken, viele von den Sachen, die gut helfen würden, die aus der Natur kommen, kann man eben nicht patentieren. Und dadurch bekommen die kein R drauf und werden dann in der Medizin auch wenig verwandt. Und da gibt es keine Fortbildung dazu. Es sei denn, man interessiert sich selber dafür, da studiert selber drüber. Mhm. So ärztliche Fortbildungen, da werden sie nie was über Kräutermedizin lernen oder Naturheilkunde lernen. Da wird immer ein Produkt verkauft am Ende, ein Medikament, was man patentieren kann. Wenn man das einmal verstanden hat, wie das einfach zusammenarbeitet, wie das funktioniert, dann nimmt man doch sehr viel Abstand von der herkömmlichen Medizin.
Ja. Ja, und ich glaube, würde man dann Heilkräuter anbieten, kommt sehr schnell die Ärztekammer.
Ja. Ja. Und du darfst kein Heilversprechen abgeben. Mhm. Zum Beispiel Arnika-Salbe. Das wussten alle, wusste schon die Oma. Arnika-Salbe hilft, Wunden zu behandeln, also dass Wunden schneller zusammenwachsen, Wundheilung wird beschleunigt, das darfst du heute nicht draufschreiben auf die Salbe. Ja, da kommt sofort die Pharmaindustrie, da machst du ein Heilversprechen für einen natürlichen Stoff, den darfst du nicht machen, wenn du nicht Millionenbeträge für Studien ausgegeben hast.
Aber die Cortisol-Salbe darf ich verschreiben.
Bitte, das darfst du verschreiben, ja klar, die wird dir hergestellt, mit einem R drauf. Also das... Da liegt vieles im Argen, was ich gerne ändern würde. Und da hätte ich gerne Hippokrates gefragt, was hast du genommen bei dem und dem, bei der und der Krankheit und was hilft da am besten? Der Hildegard von Bingen wäre vielleicht auch eine interessante Gesprächspartnerin gewesen. Und ich vermute, dass da sehr viel deckungsgleich gewesen wäre.
Ja.
Natürlich haben die verschiedenen Kulturkreisen oder Klimakreisen gewohnt. Ich glaube, dass nicht alles da bei der Hildegard gewachsen ist, was da beim Hippokrates gewachsen ist, auf Kos, auf der Insel Kos.
Ja.
Also da, das würde mich bei beiden sehr interessieren, wie die aus ihren Klostergärten, also Hildegard von Bingen, wie die da Medizin gemacht haben.
Es gibt ja noch ganz viele weitere spannende Persönlichkeiten, auch in der ganzheitlichen Medizin. Fallen mir jetzt alle nicht ein, aber es gibt sie definitiv, die auch prägend waren für diese Zeit, für das, was danach gekommen ist. Es gibt wahnsinnig viele spannende Epochen. An der Stelle, wenn ihr da draußen sagt, Mensch, das war irgendwie spannend, davon wollen wir mehr haben, bitte wieder ab in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, über welches Thema wir sprechen wollen. Ich hätte jetzt gesagt, normalerweise, wenn das Interesse da ist, dann gehen wir chronologisch weiter. Aber vielleicht gibt es in der Community unisono ein Thema, bei dem gesagt wird, das wollen wir jetzt definitiv haben. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und zum Abschluss möchte ich noch zwei, drei Nachrichten von euch vorlesen. Wir haben nämlich beim letzten Mal einen Fehler gemacht und den müssen wir natürlich korrigieren. Hallo Michael und Michael. Bei euch wurde schon oft über Eiweiß und die Folgen eines zu niedrigen Spiegels gesprochen. Dabei kam immer wieder die Frage auf, wie man den Eiweißspiegel erhöhen kann. Beantwortet wurde das aber leider immer nur kurz, weil ihr auf andere spannende Themen abgeschweift seid. Also wenn du da nochmal sagen möchtest, wie kann man den Eiweißspiegel erhöhen? Gerade als Frau, als Mann natürlich genauso, aber was wären denn so natürliche Mittel?
Ja, Frauen haben halt leider drei Sollbruchstellen mehr, wo es Eiweiß flöten geht, durch Schwangerschaft, durch Stillen, durch Menstruation. Da haben Frauen haben es noch schwerer, die Eiweißbilanz wieder aufzufüllen. Männlein, Weiblein gleichzeitig haben bei Stress einen erhöhten Eiweißbedarf, gehen wir in die Eiweißverbrennung, nennt man auch Energiekannibalismus. Man verbrennt sich selber in Notzeiten, wenn der Stresshormon hoch ist. Also bei der Ernährung würde ich darauf achten, möglichst viel auch tierisches Eiweiß zu essen, weil es einfach hochwertig ist. Ich weiß, es werden mir viele, viele Veganer oder Vegetarier in den Hals springen. Ja, Unsinn, Unsinn, Unsinn. Aber ich habe noch keinen echten Veganer gesehen, der einen Eiweißspiegel im oberen Drittel hatte, wo ich sie hin möchte, die alle Menschen, egal ob Veganer oder Carnivore, ich empfehle jedem Menschen, einen Eiweißspiegel im oberen Drittel anzustreben, weil dann die ganzen Aufbauprozesse, die anabolen Prozesse unterstützt werden. Muskelaufbau, Knochenaufbau, Hormonaufbau, Dopamin, Serotonin, hängt alles am Eiweiß. Und das ist halt nicht in den Körnern drin, da ist nur 10% drin, das ist halt viel mehr drin, auch im Ei beispielsweise. Es gibt nichts Gesünderes als ein Ei. Und wenn man das brüten würde, ist alles an Leben drin, was Leben braucht. Also man dürfte zum Beispiel 10 Eier am Tag essen. Hätte ich null Probleme mit, auch wegen Cholesterin, hätte ich null Probleme damit. Man soll es dann natürlich nicht ganz durchkochen, nicht ganz hart kochen. Also das Gelbe vom Ei soll noch flüssig bleiben, wegen der B-Vitamine, die das Cholesterin entschärfen. Also Eier wär sehr gut, wären gut. Die Faustregel ist immer, je weniger Beine ein Tier hat, desto besser.
Ja.
Also Eier haben keine Beine, Fische haben keine Beine. Also Fische sind sehr gute Eiweißquellen, Eiweißlieferanten. Dann kommen die Zweibeiner, ganze Geflügel. Und je freier die leben, natürlich desto besser. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer lieber so einen Gockel, so einen Mistkratzer nehmen vom Bauern, als einen aus der Batterie. Mhm. Also da, je natürlicher das alles ist, desto besser. Je weniger der Mensch gezüchtet hat, desto besser. Und wenn die Tiere sich ihr Futter selber gesucht haben, dann sind die meist auch sehr, sehr, sehr gesund. Wenn die nicht gemästet wurden, sondern das Futter selber suchen, so ein Weideochse ist eine Mastochse immer vorzuziehen. Also Vierbeiner, Schweinefleisch, hätte ich eine gespaltene Meinung, würde ich es nicht zwingend häufig zu mir nehmen. Und dann ein gutes Steak hin und wieder würde ich nicht vom Teller schubsen, sag ich mal so, um einen Eiweißspiegel zu decken.
Okay.
Und viele Menschen essen sich an den Kohlenhydraten satt und haben dadurch zu wenig Eiweiß, was sie eigentlich bräuchten. Weil Kohlenhydrate braucht der Mensch nicht, egal was man sagt, was man draußen liest. Der Mensch kann ohne Kohlenhydrate leben, aber nicht ohne Eiweiß leben. Ja, und wenn er es mehr vegan schafft, sage ich Hut ab.
Ja.
Toll, kann ich nur gratulieren. Aber erfahrungsgemäß tun die sich sehr, sehr schwer, das Eiweiß lange oben zu halten.
Vielen Dank an der Stelle, wahrscheinlich auch im Namen dieser Dame. Ich denke, die Antwort war ausführlich genug. Letzte Frage an der Stelle. Wir sind schon längst am Ende, aber es gibt so viele Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Wir werden die in der nächsten Folge natürlich auch beantworten, aber eine sei noch ausgewählt hier, und zwar: Könnten Sie einmal Ihre Sicht zur Gürtelrose-Impfung darlegen? Es soll ja eine schmerzhafte Erkrankung sein, an der auch Menschen sterben. Außerdem soll die Impfung angeblich gegen Demenz wirken. Über Ihre Auswirkungen dazu oder einen Newsletter zum Thema würde ich mich sehr freuen. Ganz viele liebe Grüße.
Tja, also man kann es mal ausführlich im Newsletter machen. Bemüht sich immer solche Zusammenhänge. Gerade gibt es eine Studie, ob eine Corona-Impfung bei Säuglingen, ob das Diabetes Typ 1 vorbeugt. Da werden schon Eltern im Krankenhaus angesprochen, auf der Säuglingsstation, ob sie ihre Kinder aufnehmen lassen würden, in diese Studien dreimal gegen Corona zu impfen und dann zu gucken, ob die geringes Risiko hätten für Diabetes Typ 1.
Das machen Menschen.
Ich würde sagen, pass auf deinen Vitamin D-Spiegel auf, auch bei den Kindern. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, Diabetes Typ 1 zu entwickeln, ziemlich gering. Also ich will nur sagen, man versucht immer solche Sachen herzuleiten, dass das dann besser wäre, Gürtellose, besser gegen Demenz.
Ja.
Ich halte da überhaupt nichts davon. Das sind alles Verkaufsargumente, um den Leuten die Sachen schmackhafter zu machen.
Ja.
Und ich habe jetzt im Urlaub habe ich jetzt einen betreut, einen Schweizer, der gürtellose Impfung und Corona-Impfung beides hatte.
Ja.
Und hatte so eine schlimme Gürtellose, die mit normalen Schmerzmitteln kaum zu behandeln war. Wir mussten dann im Urlaub wirklich Opiate besorgen, um ihn einigermaßen für ein paar Tage so ruhig, dass man schlafen konnte, dass er nicht so sehr unter den Schmerzen gelitten hat. Und der hatte beides dreifach Gürtellose und Corona-Impfung.
Okay, wow. Also gut, vielen Dank für die Ausführungen.
Also ich würde mich nicht impfen gegen Gürtellose.
Ja.
Und ich wäre in der Zielgruppe, 60 plus.
Mhm.
Mehr sage ich nicht. 70 plus sage ich noch nicht.
Ich hätte es 50 plus, hätte es auch sagen können.
Danke.
Ja. Michael, ganz vielen lieben Dank für die Folge heute. Und ich hoffe, euch hat es natürlich auch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir tauchen gerne auch wieder in die Medizingeschichte ein, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr sagt, Mensch, das hat uns gefallen, wollen wir mal wieder haben, schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Epoche oder vielleicht auch welche historische Person wir da uns vorknöpfen sollen oder beziehungsweise natürlich vor allem Michael. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die ganzen Informationen, Michael. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Alles Gute für euch.
Ciao.
Ciao.